Ja, schauen Sie doch mal hier bei mir im Hintergrund. Das sind die Bilder aus Washington. Der 47. Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, ist vor ziemlich genau einer Stunde als solcher vereidigt worden. Wir werden live aus den USA berichten, werden aber auch mit unserem Gast, dem Historiker Professor Manfred Berg, die Situation in Amerika einordnen und auch Vergleiche aus der Geschichte heranziehen können. Spannende Hintergründe jetzt auf dem roten Sofa.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ja, das Ereignis des Tages. Eines, das die Welt möglicherweise verändern wird. Donald Trump ist vor einer Stunde zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ernannt worden. Das ist unser Thema heute mit einem Gast, der das Ganze auch historisch einordnen kann. Professor Manfred Berg von der Uni Heidelberg gilt als Kenner der USA und setzt sich kritisch mit der Spaltung Amerikas aus. Ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie unser Gast sind. Das ganze Thema natürlich auch mal vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Also ich muss sagen, mich hat die Rede sehr stark an seine erste Rede im Januar 2017 erinnert. Es war eine apokalyptische Zustandsbeschreibung wieder der USA. Er hat vom Niedergang gesprochen, davon, dass der Rest der Welt auf Kosten Amerikas lebe und er werde das nun verändern. Der erste Satz dieser Rede, ein goldenes Zeitalter werde beginnen. Er hat den Begriff der Befreiung benutzt. Es sei ein Tag der Befreiung. Ich ziehe aus dieser Rede vor allem die Schlussfolgerung, der neue Präsident ist der alte Präsident Donald Trump. Polarisierung ist sein Lebenselixier und sein Geschäftsmodell. Und ich erwarte für die kommenden 4 Jahre nicht, dass dieser Präsident es ernsthaft versuchen wird, die amerikanische Nation, die ja unverändert gespalten ist, wieder zusammenzuführen.
Kommt immer auf den Blickwinkel an, mit dem man das Ganze natürlich betrachtet. Wir werden aber gleich ausführlich darüber berichten und natürlich auch darüber diskutieren. Wir wollen jetzt aber sofort mal live zu unserer Korrespondentin nach Washington schalten. Kerstin Klein, liebe Kerstin, eiskalte Temperaturen, wir haben es gesehen in Washington. Wie warmherzig ist denn dagegen die Stimmung im Kapitol gewesen?
Na, im Kapitol, da war das sehr offiziell, sehr feierlich, sehr förmlich. Die Party war hier. Wir stehen hier kurz vor der Arena, Sport- und Konzertarena, wo nachher Donald Trump die Parade abnehmen wird, wo er nachher erwartet wird und wo eben auch die Vereidigung übertragen wird. Und hier ist Party. Hinter der Kamera wird getanzt, hier läuft Musik. Hier wurde gejubelt in dem Moment, als auf der Leinwand Donald Trump vereidigt wurde. Hier freuen sich die Menschen, die aus den ganzen USA angereist sind, dass Donald Trump endlich wieder ja Präsident ist.
Welchen Eindruck hat denn Donald Trump auf dich bislang heute gemacht?
Also er wirkte sehr zufrieden da bei dieser Feier im Kapitol. Er war ja gestern auch schon hier in der Arena, hat sich da feiern lassen. Also er scheint das zu genießen, so viel Liebe, so viel Zuspruch zu bekommen. Natürlich nicht aus dem ganzen Land. Es ist ja ein gespaltenes Land. Die eine Hälfte hat ihn gewählt, die andere nicht. Aber die Menschen, die hier heute hingekommen sind in die Hauptstadt, das sind eben seine Fans. Und die werden ihn den ganzen Tag noch feiern. Und auch die geladenen Gäste werden ihn feiern. Das ist sicher ein Tag, den er genießt.
Ja, momentan nach unserer Zeitrechnung läuft das offizielle Mittagessen in Washington. Wer darf bei diesem Mittagessen dabei sein und wie wird es von der feierlichen Seite her heute noch weitergehen?
Ja, ich habe gerade noch mal geguckt. Die sind immer noch zugange mit der offiziellen Amtsanführungszeremonie im Kapitol. Alles hat sich hier ein bisschen nach hinten verschoben. Aber dann gibt es eben dieses Mittagessen. Interessant ist, dass da jetzt nicht mehr die anderen Präsidenten dabei sind. Es war ja Obama, Clinton und Bush auch mit dabei bei dieser Vereidigung. Die werden aber nicht beim Mittagessen dabei sein. Ganz so weit geht die gegenseitige Liebe dann doch nicht. Aber es werden 300 geladene Gäste sein. Dann eben kommt Donald Trump hier in diese Arena, wird da die offizielle Parade abnehmen, wird es wahrscheinlich auch noch mal sprechen. Und er hat auch schon gesagt, dass er auch dort schon sogenannte Executive Orders, also Verordnungen unterschreiben wird. Und er will insgesamt rund 100 am heutigen Tag schon erlassen, um eben die Politik der beiden Regierungen umzudrehen und gleich zur Tat zu schreiten und seine Versprechen anzufangen, umzusetzen.
Ja, das ist genau das, was er angekündigt hat. Er will sofort anpacken, mit dem Regieren loslegen. Welche Dekrete, so vielleicht ganz exakt, wird er noch heute unterzeichnen?
Das hat er eben in seiner Rede auch schon angekündigt. Es geht zum einen um die Grenze, um die Migration. Er möchte den nationalen Sicherheitsnotstand ausrufen, möchte auch Soldaten zum Beispiel an die Grenze schicken können, um zum Beispiel den Grenzzaun weiterzubauen. Er möchte, dass Menschen wieder in Mexiko Asyl beantragen müssen und nicht in den USA, so wie das auch in seiner ersten Amtszeit schon war. Und er möchte einen Energienotstand erklären, damit noch mehr Öl gefördert werden kann, noch mehr Gas gefördert werden kann und eben Umweltauflagen zurückgedreht werden. Und er wird die Menschen, die am 6. Januar das Kapitol gestürmt haben, die wird er begnadigen. Und eben waren ja auch schon Demonstranten von den sogenannten Proud Boys, die eben das gefeiert haben, dass Donald Trump dieses Versprechen hier heute mutmaßlich schon umsetzen wird.
Kerstin Klein live aus Washington. Mehr Bilder dann später in der Tagesschau. Und wir wollen das Ganze heute auch historisch einordnen. Deswegen ist bei uns Professor Manfred Berg eben die Bilder gesehen. Hätten Sie erwartet, dass eine solche Feierstimmung auf den Straßen ist? Oder hätten Sie mit mehr Gegendemonstrationen auch gerechnet?
Es hat ja vor acht Jahren, als Trump das erste Mal Präsident wurde, starke Gegendemonstrationen gegeben. Ich glaube, im Augenblick ist die Opposition, sind die Demokraten etwas demoralisiert. Auch deshalb, weil man Trump ja in diesem Fall nicht nachsagen kann, er sei ein Zufallspräsident, der aufgrund des anachronistischen Wahlsystems, war ja vor acht Jahren, hatte ja keine Mehrheit in der sogenannten Popular Vote. Er sei also so eine Art Zufallspräsident. Ich denke, im Augenblick ist die Opposition noch demoralisiert. Aber ich bin sicher, wenn die Maßnahmen, die er heute angekündigt hat, in der Immigrationsfrage, in der Energiefrage, das ist ja im Grunde genommen eine Kampfansage an die Bekämpfung des Klimawandels, dass es in den USA auch Widerstand dagegen geben wird. Das liberale Lager ist im Augenblick sicher geschwächt, aber man darf doch, ich denke, Zutrauen haben, dass sich die Opposition auch wieder sammeln wird. Dass seine Fans begeistert sind, das ist keine Frage.
Danke für diesen ersten kleinen Eindruck. Wir haben über das Thema Sturm auf das Kapitol schon oft gesprochen. Und es ist auch das Thema Begnadigung natürlich im Raum. Tatsächlich hat er das getan.
Er hat einen Putsch gegen die Verfassungsordnung der Vereinigten Staaten angezettelt. Dass er nicht verurteilt werden kann, das liegt nicht daran, dass er unschuldig ist, sondern auch, weil die Institutionen der USA versagt haben.
Diese Institution möchte er in eine unabhängige Institution verwandeln. Das ist das, was er heute angekündigt hat in seiner Rede. Wenn ich jetzt mal auf Joe Biden schaue, dann sehe ich, dass Joe Biden erstens seinen Sohn Hunter Biden verurteilt, auch wegen Steuerschulden, wegen anderer Vergehen, begnadigt hat. Er hat heute aus dem Repräsentantenhaus diejenigen begnadigt, die halt die Stürmer des Kapitols angeklagt haben. Er hat außerdem Anthony Fauci, Corona-Hardliner, im Vorfeld, bevor er überhaupt angeklagt wurde, begnadigt.
Aber Herr Baumgarten, das ist ein ganz schlechtes Zeichen für die amerikanische Demokratie. Das sind Männer und Frauen, die nichts anderes getan haben als ihre Pflicht als Amtsträger und als Mitglieder des Kongresses.
Warum müssen sie dann begnadigt werden?
Weil die Gefahr besteht, dass Donald Trump seine neue Machtposition ausnutzen wird, um sich zu rächen an seinen Feinden. Das hat er im Wahlkampf angekündigt, das hat er nach seiner Wahl angekündigt. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen für den Zustand der amerikanischen Demokratie. Stellen Sie sich das vor. Ein normaler demokratischer Machtwechsel führt dazu, dass man erstmal die vorherige Regierung vorsorglich begnadigen muss, weil der neue Präsident gegebenenfalls auf Rache sinnt. Das ist wirklich ein sehr, sehr bedenkliches Zeichen. Dass Biden das getan hat, ist vielleicht auch ein problematischer Präzedenzfall, aber es zeigt uns doch auch, in welchem Zustand die amerikanische Demokratie im Augenblick der Rechtsstaat sind. Und wie weit Donald Trump dieses Land, diese Institutionen bereits ausgehöhlt hat.
Diese Gefahren, die Sie sehen, sehen möglicherweise andere anders, weil zum Beispiel der DAX heute hochgestiegen ist, die Wirtschaft jubelt. Bedeutet das jetzt, es geht voran, es geht wieder bergauf in Amerika, möglicherweise auch mit Effekten Richtung Europa?
Was heißt, es geht bergauf? Donald Trump ist natürlich jemand, der dafür steht, dass er klassische republikanische Wirtschaftspolitik macht. Und das bedeutet zunächst einmal Steuersenkung und Deregulierung. Er verspricht, dass damit das Wachstum angekurbelt wird. Er will vor allem das, was er unsinnige Umweltauflagen nennt, abschaffen. Er will die Ölförderung steigern. Alles das soll darauf hinwirken, dass die Amerikaner wieder mehr Geld in der Tasche haben. Am Ende, wenn das gelingen sollte, fragt niemand.
Darf ich kurz einwenden? Ja. Es geht auch darum, dass Energie bezahlbar wird für das amerikanische Volk.
Nun, also die Energiepreise sind nicht so hoch wie in Deutschland. Das sollte man bei der Gelegenheit durchaus mal,
erwähnen.
Aber es ist richtig, es ist richtig. Die Amerikaner haben, und das ist nicht nur eine Folge der Pandemie, weil wir haben in den vergangenen Jahrzehnten eine immer stärkere Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft in eine extrem reiche Oberschicht und eine zunehmend im Niedergang begriffene Mittel- und Arbeiterschicht gesehen. Es ist Trump gelungen, diese Unzufriedenheit in eine nationalistisch-populistische Bewegung zu überführen und sich selbst zum charismatischen Führer dieser Bewegung zu machen. So viel muss man anerkennen. Nur, wie gesagt, es geht nicht nur um die Frage der Wirtschaft, es geht auch um die Zukunft der amerikanischen Demokratie. Es mag sein, dass man sich das an der Börse gerne schönredet und vielleicht nicht unbedingt so daran interessiert ist, aber ich sehe, und die heutige Antrittsrede hat das für mich bestätigt, die nächsten 4 Jahre werden ein Stresstest für die amerikanische Demokratie werden.
Wenn jetzt allerdings die Mehrheit, so nach den Wahlergebnissen, nach den demokratisch verlaufenden Wahlen, die Mehrheit Trump gewählt hat, dann ist ja diese Unzufriedenheit, hat sich ja in dieser Wahl manifestiert. Wenn diese Unzufriedenheit jetzt weniger wird, dann ist es doch eigentlich ein Durchatmen für die Demokratie.
Wir werden sehen, ob die Unzufriedenheit tatsächlich nachlässt, ob die Rezepte, die Trump propagiert, tatsächlich wirken werden. Sie werden unter
daran wird er gemessen.
Daran wird er gemessen werden. Er wird sich aber auch keiner Wiederwahl stellen müssen. Wir werden spätestens in 2 Jahren erleben, wie das in den Zwischenwahlen, ob es den Demokraten etwa gelingt, wieder wenigstens eines der beiden Häuser des Kongresses zurückzuerobern. Das alles wird sicher in ganz starkem Maße mit der wirtschaftlichen, Leistungsfähigkeit zu tun haben. Das ist ganz richtig.
Jetzt haben wir auch noch Wladimir Putin, der tatsächlich heute offiziell gratuliert hat und seine Dialogbereitschaft Donald Trump gegenüber signalisiert hat. Glauben Sie, wir kommen da zu einem baldigen Ende des Ukraine-Konfliktes?
Also das wird sich zeigen. Donald Trump hat im Grunde genommen ja 2 Möglichkeiten. Er hat zum einen die Möglichkeit, die Ukraine fallen zu lassen und Putin das zu geben, was er will. Das wäre eine Beendigung des Krieges. Das würde die Isolationisten im eigenen Land, denen die Ukraine egal ist, denen die
Zelensky hat das schon angedeutet, dass er da natürlich gesprächsbereit wäre inzwischen.
Zelensky ist natürlich auch schon seit längerem gesprächsbereit. Trump muss auf der anderen Seite aber auch sehen, und das werden ihm seine Sicherheitsberater, die Militärs, sagen, dass die amerikanische Weltmachtposition durchaus abhängt vom transatlantischen Bündnis und dass eine Niederlage in der Ukraine eine Niederlage des Westens wäre, eine Niederlage, die auch die amerikanische Position schwächen würde. Wenn Donald Trump irgendetwas hasst, dann ist es, als Verlierer dazustehen. Aber die Frage ist, welchen Deal würde er Putin denn eigentlich anbieten können?
Aber dieses Hassen als Verlierer dazustehen, würde natürlich auch für Putin bedeuten, er hat es hier mit einem starken Gegner zu tun.
Aber nur dann, wenn Trump mit etwas Wirklichem drohen kann. Er könnte natürlich einen Deal vorschlagen und wenn Putin diesen Deal ablehnt, dann könnte er argumentieren, auch mit Blick auf das heimische Publikum. Ich habe es versucht, aber der Putin geht darauf nicht ein. Und jetzt müssen wir die Ukraine unterstützen, um Putin seine Grenzen aufzuzeigen. Das ist das, worauf viele Leute in Europa hoffen, dass es eine solche Situation geben wird, in der Trump nicht als Verlierer dastehen möchte und sich gezwungen sehen sollte, auf die Ukraine weiter zu unterstützen. Auf der anderen Seite, er steht im Wort bei den Isolationisten im eigenen Land, die die amerikanische Außenpolitik schon lange als überdehnt empfinden und das Gefühl haben, dass Amerika für die Sicherheit anderer Länder bezahlt und sorgt, die gefälligst selbst dafür aufkommen sollen.
Das Thema NATO-Sicherheit in Europa werden wir später noch ansprechen. Wir schauen mal ins Ausland, von Amerikas Seite aus gesehen. Denn heute beginnt die zweite Amtszeit für Donald Trump. Und da kann man sich ja mal die Frage stellen, wie stehen eigentlich Demokraten außerhalb Amerikas dieser Zeit gegenüber? Mandy Bülling hat sich deren Sichtweise angehört.
Ich habe ein bisschen Angst.
Am Anfang habe ich gedacht, wie könnte das passieren? Hallo? Hallo? Aber ich denke, es war wirklich ein Wahlgegend, was ist. Und dass die Leute nicht wirklich wissen, wie viel Biden und Harris gemacht haben, wie viel die Demokraten gemacht haben, weil systemisch die ordinary people haben das nicht gefühlt. Sie leiden noch mit Inflation und schlechtem Gehalt und so weiter und so fort.
Bonnie, Jody und Amanda leben als US-Bürgerinnen in Deutschland, engagieren sich für die Democrats Abroad, einer Parteiorganisation für Mitglieder im Ausland. In Bremen leben rund 1000 US-Bürger, die aus der Ferne wählen konnten. Die Mehrheit der Amerikaner sei nicht für Trump, sagt Amanda.
Eigentlich müsste man mit den Nichtwählern reden. Viele haben einfach aufgegeben oder gesagt, meine Nachbarin hat mir schon mal gesagt, ach, es bringt eh nichts, wenn ich wähle, warum denn? Und diese Perspektive, da können wir was dagegen machen.
244 Millionen Amerikaner hätten wählen dürfen. 77 Millionen davon haben Trump gewählt, 75 Millionen Harris. Fast 90 Millionen haben nicht gewählt. Auch so sterben Demokratien.
Es war so bequem, man musste gar nichts machen. Aber jetzt, wo die Zeiten etwas schwieriger werden, da muss man sich einsetzen. Es geht nicht so ohne. Demokratie ist auch nicht etwas, was sich von selbst immer fortpflanzt oder sich weiter bewegt. Die kann auch zerstört werden. Und ich glaube, das wird jetzt manchen klar. Wenn wir jetzt nichts machen und so weiter tun, als wäre nichts, tja, dann kann sie durchaus verloren gehen, diese Demokratie von über 200 Jahren in den USA.
Massenabschiebungen, Strafzölle, den Umbau der Demokratie, damit hat Donald Trump immer wieder gedroht.
Ich habe eine Nichte, sie ist transgender. Die ganze Familie hat Angst darüber. Und sie ist in New York. In New York ist es nicht so schlimm. Die sind ziemlich, ja. Aber ich habe eine Schwester, sie ist schwerbehindert, total abhängig an Social Security und Medicaid. Keine Ahnung, wie es für sie weitergeht. Aber diese Sache kann ich nicht kontrollieren. Aber ich kann kontrollieren, dass ich in kleinen Wegen die Leute unterstütze, die versuchen, die Leute schon zu schützen gegen Rassismus, gegen Ausweisung, Mass Deportations und so zu arbeiten, gegen Gewalt gegen Frauen und so weiter und so fort. Das ist super wichtig.
Kämpferisch, das sind sie. Und erstaunlich hoffnungsvoll.
Wir müssen mehr beobachten, was ist passiert. Und ja, wir sind nicht alleine. Also, wir sind drei Leute und wir haben mehr Leute.
Das ist auch vorübergehend, wirklich. Das glaube ich wirklich, dass es eine vorübergehende Tatsache ist. Und dass man in 10 Jahren zurückblickt und sagt, mein Gott, war das verrückt. Ach, wie gut, dass es vorbei ist. Ja. Also ich denke schon, sowas kann sich einfach nicht halten. Denn so kann man kein Geschäft machen, man kann mit nichts rechnen. Das ist kein, also daran sind Amerikaner nicht gewöhnt.
Ab heute werden sie sich wohl wieder daran gewöhnen müssen. Die Amtseinführung werden die drei auf jeden Fall nicht sehen. Das, sagen sie, wäre verschenkte Zeit.
Ja, Blickwinkel aus demokratischer Sicht, aus dem Ausland, außerhalb von Amerikas. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Trump gerade auch mit den Frauen oder von den Frauen gewählt wurde, von den legalen Migranten, von den Schwarzen gewählt wurde. Also das darf man bei der ganzen, bei allem, was gerade gesagt wurde, nicht vergessen.
Also um das mal in Perspektive zu rücken. Trump hat 2,3 Millionen Stimmen mehr bekommen bei der Popular Vote. Das ist klar. Aber ein Erdrutschsieg sieht anders aus.
Gut, ein Erdrutschsieg bei allen Swing States zu gewinnen, ist schon vorhanden.
Ich bestreite nicht, dass er gewonnen hat. Aber wenn man die amerikanische Geschichte Erdrutschsieg, das sind 64%, wie Lyndon Johnson 1964 oder Richard Nixon 1972. Er hat 15% der schwarzen Stimmen bekommen. Das ist mehr als alle republikanischen Kandidaten seit Eisenhower, denke ich. Er hat starke Einbrüche erzielt bei den Hispanics, das ist richtig. Ich glaube, wir müssen uns generell in den Medien, auch in der Wissenschaft in Deutschland, angewöhnen, nicht mehr alles, was uns linke Akademiker über Minderheiten erzählen, zu glauben. Die sind genauso
traditionell,
genauso traditionell in vieler Hinsicht, gerade bei Fragen wie Homosexualität oder gleichgeschlechtlicher Ehe, viel konservativer im Schnitt als die meisten Weißen. Und sie sind natürlich auch amerikanische Nationalisten. Denn das, was die MAGA-Bewegung ist, eine Bewegung des amerikanischen Nationalismus. Man hat lange argumentiert, das ist eine weiße Bewegung. Jetzt zeigt sich, dass sie durchaus auch farbenblind sein kann.
Also es ist eine eher amerikanische Bewegung. Man darf natürlich auch nicht vergessen, Migranten, die legal ins Land gekommen sind, wollen natürlich auch nicht, dass Migranten illegal ins Land kommen, weil sie dann in Konkurrenz stehen, logischerweise, und selber in Verruf geraten. Die Damen haben eben auch von ordinary people gesprochen, die das nicht hätten verstanden, was Biden erreicht hätte. Ist das auch ein Teil dieser etwas abgehobenen demokratischen Elite?
Absolut. Das ist im Augenblick das große Thema unter den Demokraten, und traditionelle Demokraten lamentieren schon lange darüber, dass die Partei Franklin Roosevelts, the Party of the People, inzwischen zu einer Partei geworden ist, die ganz überwiegend von Liberalen, sehr gut gebildeten und überwiegend auch sehr wohlhabenden Leuten gewählt wird. Und wir haben im Grunde eine sehr paradoxe Situation. Die Republikanische Partei, die über Jahrzehnte hinweg, denken Sie an Ronald Reagan, die Partei des Neoliberalismus, der großen Wirtschaft war, die hat inzwischen den Ruf, und zwar nicht ganz zu Unrecht, zur Arbeiterpartei geworden.
Und die Demokraten, die halt eher Arbeiterpartei angelegt sind, ne?
Ja, nur über eines werden wir uns in der Zukunft noch Gedanken machen müssen. Es passt überhaupt nicht zusammen, dass sie auf der einen Seite die Tech-Plutokraten wie Musk haben und auf der anderen Seite die eher auf die Arbeiterklasse setzenden MAGA-Leute wie J.D. Vance oder Steve Bannon. Die werden sich noch in die Haare kriegen, da bin ich ziemlich sicher.
Wobei jetzt zum Beispiel Bill Gates, der ja auch sehr gegen Trump war, sehr geöffnet hat, Trump besucht hat, offensichtlich auch in dieses Fahrwasser mit einkommt. Lassen Sie uns doch mal einen kleinen Blick werfen auf das Team, was Donald Trump zusammengestellt hat. Also Verteidigung, Außen- und Gesundheit. Peter Hegseth, Verteidigungsminister. Was sagen Sie zu ihm?
Jemand, der zwar Veteran ist, aber ich weiß nicht, welchen Rang er bekleidet. Jedenfalls, er hat, so kann man lesen, noch nie eine Organisation geführt, die größer als 200 Leute war. Das Pentagon hat insgesamt 3 Millionen. Er wird, und das gilt für viele der Trump-Appointments, wie man ja sagt, vor allem als Loyalist gesehen. Und das ist für Trump halt sehr wichtig. Ich denke aber auch, und das gilt auch für Robert Kennedy, der ja
Gesundheitsminister
werden soll und die designierte Justizministerin. Was Trump vor allem damit signalisieren will, ist, indem er diese Außenseiter ernennt, ist, dass seine Anhänger verstehen, er meint es ernst mit der Disruption. Er ist der Augias, der den Saustall ausmistet. Er ist nach wie vor ihr Mann, derjenige, der Leute ernennt, die jetzt wirklich mal reinen Tisch machen. Wir haben aber schon vor 8 Jahren erlebt, dass es gewisse Probleme mit Leuten ohne Erfahrung in Regierungsadministrationen gibt.
Glauben Sie nicht, dass er dadurch gelernt hat?
Naja, in gewisser Hinsicht
gehen wir davon aus. Er hat das ja auch zugegeben, dass er da Fehlgriffe gehabt hatte, wie viele andere Regierungen davor natürlich auch.
Natürlich, aber es hatte schon, man muss schon sagen, dass die erste Trump-Amtszeit, das war schon atemberaubend, wie viele Leute da sehr schnell weg vom Fenster waren. Und ich würde auch jetzt sagen, es wird auch hier jetzt eine große, viele der Leute werden nicht lange im Amt bleiben. Das denke ich denke ich, ist nicht unbedingt verwegen, eine solche Prognose zu stellen.
Welche Rolle wird seine Familie auch dabei spielen?
Donald Trump ist ein klassischer...
Eine Wundertüte?
Nein, oder? Nein, er ist in der Hinsicht ein klassisch denkender, autoritärer Clanherrscher. So könnte man ihn nennen. Natürlich geht es ihm auch um die eigene Familie. Und er ist ja auch jemand, der nie bereit war, etwa seine Vermögensverhältnisse offenzulegen, was bisher alle amerikanischen Präsidenten vor ihm tun mussten, und seine sämtlichen geschäftlichen Aktivitäten treuhänderisch verwalten zu lassen während seiner Amtszeit. Stattdessen gründet er ständig neue Firmen und hat gerade eine Kryptowährung auf den Weg gebracht.
Hier setzt er natürlich auf die Unabhängigkeit der Währung vom Bankensystem, weil er da auch, und da ist er natürlich wieder beim Thema Disruption, wo Sie sagten, er wollte aufräumen.
Naja, ich denke, er will auch einen Schnitt machen. Wir werden in den kommenden, auch da bin ich ziemlich sicher, in den kommenden Jahren viele saftige Skandale und viel Kleptokratie erleben in der Trump-Administration. Ein Präsident muss schauen, und der Dollar ist die stärkste Währung der Welt. Der Umstand, dass die Amerikaner sich erlauben können, so zu leben, wie sie leben, hat sehr viel damit zu tun, dass sie sich in ihrer eigenen Währung verschulden können. Wenn dann der Präsident der Vereinigten Staaten der offiziellen Währung Konkurrenz machen will, Das ist
vielleicht
mir
auch schon
nicht sehr einsichtig.
Um halt der möglichen neuen Währung der BRICS-Staaten entgegenzutreten und dann eine unabhängige Währung zu haben.
Nein, der Dollar ist und bleibt die Leitwährung international. Denken Sie daran, wir haben vor 25 Jahren geglaubt, der Euro könne da eine Rolle spielen. Mhm. Diese Rolle ist sehr begrenzt. Nach wie vor werden über 60% des Welthandels in Dollar bezahlt. Dass die BRICS-Staaten, Russland etwa, hat das Bruttosozialprodukt von, das ist etwas geringer als Italien. Also die sind keine Konkurrenz für die USA. Die USA sind ein wirtschaftlicher Gigant. 30 Billionen Dollar Bruttosozialprodukt.
Werden wir gleich noch ins Verhältnis zu China setzen?
Gerne.
Vorher allerdings wollen wir einen Blick in die Geschichte der amerikanischen Präsidenten werfen. Diane Zweng hat 5 ehemalige Präsidenten im Fokus, die bemerkenswerte Fußabdrücke hinterlassen haben.
Der 5-Sterne-General Dwight D. Eisenhower prägt die 50er Jahre in den USA. Im Zweiten Weltkrieg hat er die Landung der Alliierten in der Normandie geleitet. Ein Kriegsheld, den beide große Parteien als Präsidentschaftskandidaten wollen. Er entscheidet sich für die Republikaner. Indem er das Interstate Highway System auf den Weg bringt, verbessert Eisenhower die Infrastruktur, und das sorgt für einen Wirtschaftsaufschwung. Zum Schutz vor aufgebrachten Rassisten schickt er Bundestruppen los, um schwarze Jugendliche sicher in eine Schule zu bringen, die vor der Aufhebung der Rassentrennung für Weiße reserviert war. Als Atombombentests noch an der Tagesordnung sind, hält Eisenhower den Kalten Krieg unter Kontrolle, indem er klug zwischen Diplomatie und Härte balanciert. Sein Nachfolger, der Demokrat John F. Kennedy, hat die Welt 1962 vor einem Atomkrieg bewahrt. Als die Sowjets auf Kuba mehrere Dutzend Atomraketen mit großer Reichweite stationieren, wollen Kennedys Generäle sie aus der Luft zerstören. Doch der Präsident entscheidet sich für das mildere Mittel der Seeblockade, und das funktioniert. Bald wird ein heißer Draht zwischen den Supermächten eingerichtet. Erst sind das Fernschreiber, später das rote Telefon. Auch Kennedy setzt Militär gegen Rassisten ein, als sich schwarze Studenten an der Universität von Mississippi einschreiben wollen und die weiße Bevölkerung sie gewaltsam daran zu hindern versucht. Den Marsch der Bürgerrechtsbewegung nach Washington unterstützt Kennedy mit einer Fernsehansprache. Martin Luther Kings Rede »I have a dream« hat ihn tief bewegt. Noch am gleichen Tag empfängt er die Führer der Bürgerrechtsbewegung im Oval Office. Nach Kennedys Ermordung wird Vizepräsident Lyndon B. Johnson noch auf dem Rückflug von Dallas nach Washington als neuer Präsident vereidigt. Er bringt Kennedys Bürgerrechtsgesetz gegen Diskriminierung 1964 durch den Kongress. Johnson beginnt den Krieg gegen Armut und bringt mehrere Sozialreformen auf den Weg mit seinem Programm der Great Society, der großartigen Gesellschaft. Dank Johnson gibt es die Gesundheitsfürsorge für Bürger mit geringem Einkommen und die staatliche Krankenversicherung für über 65-Jährige. Doch seine Präsidentschaft wird vom Vietnamkrieg überschattet. Ronald Reagan, ein großes Vorbild der Republikaner. Von ihm stammt der Slogan Make America Great Again. Als Reagan mit der Sowjetunion die Abrüstung der atomaren Mittelstreckenraketen beschließt, gilt er fortan als der Präsident, der den Kalten Krieg beendete. Als er 1981 ins Amt kommt, herrscht eine Inflationsrate von 13% und hohe Arbeitslosigkeit. Die will er mit gewaltigen Steuersenkungen bekämpfen, gleichzeitig enorm aufrüsten und trotzdem noch die Staatsschulden abbauen. Reagan kürzt die Sozialausgaben. Er will einen schlanken Staat und lockert Regeln für Banken und Finanzmärkte. Darin sehen Wirtschaftswissenschaftler einen Auslöser für riskante Geschäfte, die 2008 zur Finanzkrise führen. Präsident Barack Obama schafft es, diese Krise zu überwinden. Und dank seiner Gesundheitsreform haben alle Amerikaner erstmals Zugang zu einer bezahlbaren Krankenversicherung, selbst diejenigen mit Vorerkrankungen. Unter seiner Führung gelingt es einem Spezialkommando, den Top-Terroristen Osama bin Laden zu töten. Dafür bekommt Obama Zustimmung aus beiden Lagern, von den Demokraten und von den Republikanern. Für einen kurzen Moment ist die Nation geeint statt gespalten.
Ja, und was ich sehr interessant finde, Donald Trump hat angekündigt, Akten, bislang unter Verschluss gehaltene Akten über die Ermordung von John F. Kennedy und Martin Luther King zu veröffentlichen. Was erwarten Sie da?
Ehrlich gesagt nicht viel. Wir hatten vor ungefähr 7, 8 Jahren schon mal, was den Kennedy-Mord betrifft, da sind schon sehr viele weitere Akten freigegeben worden. Es gibt natürlich eine kleine Industrie von Verschwörungstheoretikern, die seit vielen Jahrzehnten speziell über den Kennedy-Mord immer wieder neue Theorien.
Wer war der Mörder?
Castro, der Kreml. Es würde mich sehr wundern, wenn wir neue, hier wirklich zu neuen grundstürzenden Erkenntnissen kämen. Dasselbe gilt für King. Also ich halte in beiden Fällen Lee Harvey Oswald bei Kennedy, James Earl Ray, der Mörder von Martin Luther King. Ich denke, dass das nicht wirklich in Frage gestellt werden wird.
In Ihrem Buch Das gespaltene Land.
Haus.
Das gespaltene Haus, Entschuldigung. Da setzen Sie an, Amerika im Jahr 1950. Ja. Wann hat die Spaltung Amerikas Ihrer Sicht begonnen, aus Ihrer Sicht begonnen?
Also ich denke, die 60er Jahre sind hier schon eine Wasserscheide. Das sind sie ja auch weltweit. In den USA kommen drei Entwicklungen zusammen. Das ist der Vietnamkrieg, es ist die Eskalation des Rassenkonflikts trotz der Bürgerrechtsreformen und das dritte ist die Kulturrevolution der Radical 60s. Und das führt allmählich zur Spaltung, zu einer kulturellen Spaltung in ein traditionelles Amerika, das gottesfürchtig ist, das im Wesentlichen auch daran glaubt, dass Amerika die größte Nation ist und also das, was wir Zivilreligion nennen in den USA.
Aber auch unter den Sachen wie zum Beispiel Rassentrennung festhält.
Ja, in der Tat. Und die sich vor allem eben auch als Verlierer der Bürgerrechtsrevolution und der Masseneinwanderung sehen. Und auf der anderen Seite haben wir ein feministisches, eher säkulares Amerika, ein Amerika, das sehr viel kritischer der eigenen Geschichte gegenübersteht. Also das, was üblicherweise so den Eliten nachgesagt wird, nicht ganz zu Unrecht, dass sie sehr viel, was ordinary people gerne über Amerika glauben, in Frage gestellt haben. Und dieser Kulturkrieg, diese Kulturkämpfe, die haben in den 60er Jahren begonnen. Und sie lassen sich relativ kontinuierlich bis heute nachverfolgen.
Ist Ronald Reagan eigentlich ein Vorbild für Donald Trump?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube,
er war ja auch sehr umstritten, das darf man nicht vergessen.
Er war schwer sehr umstritten, aber er hatte eine Fähigkeit, die Trump eigentlich abgeht. Ronald Reagan hat den Amerikanern Optimismus vermittelt in den 80er Jahren, nach der Dekade der 70er Jahre, die für die USA im Wesentlichen eine Dekade des Machtverlustes und des Niedergangs waren. Reagan war der große Kommunikator, ihn mochten selbst viele Demokraten persönlich. Donald Trump ist total polarisierend. Er wird von seinen Anhängern geliebt, aber von seinen Gegnern gehasst. Und ich kann wirklich nicht erkennen, dass er in seiner ersten Amtszeit und jetzt auch in seiner zweiten Amtszeit, wir haben die Antrittsrede gehört, auch nur den Versuch macht, auf die andere Seite zuzugehen. Ich habe seine Antrittsrede heute als eine Art Kampfansage empfunden an die inneren Feinde und an die äußeren Konkurrenten der USA.
Auf der anderen Seite natürlich auch eine Versprechenserfüllung dessen, was er seinen Anhängern versprochen hat, wofür er gewählt wurde. Also, dass er das auch gleich konkret umsetzt.
Ich glaube, da muss er sich nicht zwingen. Er ist jemand, dessen Weltbild um sich selbst kreist und dass er sich an seinen Feinden rächen möchte, das ist seit langem bekannt. Wenn er eine Art ideologisches Weltbild hat, dann ist es dieser traditionelle, isolationistische America-First-Nationalismus. Amerika wird von Immigranten überschwemmt, wird von parasitären Verbündeten ausgebeutet. Das ist ein sehr simples Weltbild und deswegen ist es auch so anschlussfähig bei vielen Leuten.
Deutschland soll wieder kriegstüchtig werden, forderte zuletzt Verteidigungsminister Pistorius. Das bedeutet natürlich für die Rüstungsindustrie gute Auftragslage, aber mittlerweile auch eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung. Lars Kaufmann und Nils Eigenwillig besuchen einen Ort, der davon auch lebt.
Wer glaubt, in dieser nebligen Suppe in der Südheide würden sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, liegt falsch. Unterlüss boomt. Bauzäune und Bürgermeister zum Beweis. Das Schwimmbad wird gerade aufgehübscht.
Wir haben eine Menge Geld jetzt reingesteckt, auch für die Sanierung. Und das ist natürlich sehr positiv für unsere Bevölkerung und für unsere Vereine.
Sogar bezahlbaren Wohnraum gibt es.
Es passiert einiges und es passiert viel, auch gerade auch in diesen Bereichen. Es ist alles da, was wir hier brauchen.
Das Stadtsäckel ist gut gefüllt im 3500-Seelenort Unterlüss. Der Grund ist am Ortsrand zu hören. Gut versteckt liegt hier Europas größter privater Schießplatz seit 1899. Wichtigster Produktionsort der Waffenfirma Rheinmetall.
Der hauseigene Werbefilm zeigt Rheinmetall-Produkte auf dem niedersächsischen Erprobungsgelände Unterlüss.
Deutschlands größte Rüstungsfirma, Umsatz 2024 an die 7 Milliarden Euro. Ein Big Player auf der ganzen Welt, heute mehr denn je.
Wir befinden uns in einer dramatischen Zeitenwende. Wie sollen wir damit umgehen? Mit seinen führenden Technologien und Produkten ist Rheinmetall ein bedeutender Ausrüster der europäischen Landstreitkräfte und einer der wichtigsten Munitionsproduzenten weltweit.
Für den aktuellen Auftrag der Bundesregierung stellen sie gleich eine neue Fabrik in die Heide. Munition für 8,5 Milliarden Euro soll hier gebaut werden. Vielleicht hatte Rheinmetall aber aus einem anderen Grund keine Zeit, mit uns zu sprechen. Waffenproduktion gefällt nicht allen, dubiose Geschäfte auch nicht.
Argentiniens Militär bei der Parade. Die Waffen oder Teile von ihnen sollen deutschen Ursprungs sein. Allerdings dürfen in Länder wie Argentinien Waffen nach deutschen Gesetzen nicht bzw. nicht ohne Genehmigung geliefert werden.
Das Schmuddel-Image von früher, heute nicht mehr so wichtig.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende.
Also kriegstüchtig, Kriegstüchtigkeit, Kriegführung, kriegstüchtige Bundeswehr.
Well, I think NATO should have 5%. 5%.
Jetzt durch den Ukraine-Krieg hat das natürlich eine andere Dynamik gewonnen. Ne? Und ich glaube, auch die großen Kritiker sind mittlerweile so weit, dass man sagen muss, Rheinmetall muss irgendwo sein.
Früher fand ich es sehr unangenehm, das zu sagen, dass ich in Unterlüss lebe. Aber jetzt stehe ich dazu.
Für Unterlüss ist das ein normaler Arbeitgeber. Ne?
Und für alle außerhalb?
Weiß ich nicht. Ist halt ein schwieriges Thema.
Hier ist es nur Thema, wenn das Fernsehen vorbeikommt und fragt. Die Tischtennisherren des TuS Unterlüss. Früher einmal die Betriebssportgruppe. Heute offen auch für Nicht-Rheinmetaller. Und was sagt der Vereinspräsident, der bei Rheinmetall Raketen baut? Sind wir auch dank Unterlüss kriegstüchtig?
Kriegstüchtig sind wir noch nicht. Es ist so, dass neben dem aktuellen Krieg nicht nur Deutschland die Läger leer sind. Sie sind weltweit auf der NATO-Seite leer.
Zumindest darüber, dass Ihnen die Arbeit ausgeht, müssen Sie sich in Unterlüss keine Sorgen machen.
Ja, Kriegstüchtigkeit, da sind wir natürlich auch ganz schnell beim Thema NATO, wo es ja schon verschiedene Äußerungen gab. Was halten Sie oder wie denken Sie über den Fortbestand der NATO unter Donald Trump nach?
Also der amerikanische Kongress hat letztes Jahr ein Gesetz beschlossen, das eine Zweidrittelmehrheit vorschreibt für den Fall im Senat, für den Fall eines Austritts. Das heißt, das kann
geht gar nicht.
Trump, nein, das ist illusorisch und interessanterweise
ist auch mehr so eine Art, das werfe ich jetzt mal einen Raum, um die anderen
nicht. Einer der Sponsoren dieses Gesetzes, das macht Hoffnung, war übrigens Rubio, der wahrscheinlich Außenminister wird. Aber wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, Donald Trump hat die NATO nie verstanden. Er hat die Bedeutung des amerikanischen, des transatlantischen Bündnisses für die amerikanische Weltmachtstellung nie verstanden und die westliche Wertegemeinschaft, die ist ihm sowieso egal. Hier wird er wahrscheinlich einen sehr rauen Ton anschlagen und Druck machen. Auf der anderen Seite das sicherheitspolitische und militärische Establishment in den USA, da gehe ich von aus, wird darauf hinwirken, hier Grenzen auch einzuhalten.
Fordert er mit seinen Worten nicht auf der anderen Seite, man kann das ja möglicherweise auch anders betrachten, mehr Selbstständigkeit von Europa ein? Das heißt also nicht immer Amerika wird schon alles regeln, sondern ihr macht das mal selber?
Durchaus zu Recht, und er ist lange nicht der einzige und erste amerikanische Präsident, der das getan hat. Das ist ein Thema seit den 50er Jahren. Und man könnte vielleicht hier eine Liste der Vernunft am Werke sehen, denn wir haben ja seit Februar 22 hoffentlich begriffen, dass wir mehr für unsere eigene Sicherheit tun müssen.
Professor Manfred Berg, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns.
War mir eine große Freude, vielen Dank.
So, und natürlich, im Ersten gibt es Neuigkeiten in der Tagesschau, danach einen Brennpunkt. Und dann ab 20.30 Uhr eine Dokumentation über Trumps Weg zur erneuten Präsidentschaft. Schicksalsjahre eines Präsidenten. Und morgen werfen wir einen Blick nach Syrien. Dann gerade zurückgekehrt ist Nahostexperte Daniel Gerlach bei uns. Ihnen einen schönen Abend. Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland jetzt bei uns. Tschüss.